About 2 hours ago, Bybit experienced a hack.
2000 Bitcoin. Also, der Wahnsinn, ja. Also sind über 200 Millionen US-Dollar.
In the largest crypto heist in history.
In fact, it's probably the biggest single theft in any industry ever.
Er hat mir dann 5 weitere Adressen geschickt zur Überprüfung und ich habe gesagt, du, David, es tut mir leid, die sind alle leer.
$1.5 billion gone in seconds.
Das heißt, wir haben mit dem FBI Kontakt aufgenommen und somit wurde das natürlich dann plötzlich ein Fall, der auch für das FBI, Interpol oder für ausländische Law Enforcement Agencies von Interesse waren.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Werbung. Kurzer Break, bevor es gleich in den Podcast zurückgeht und eine wichtige Info. Diese Folge des Crypto-Nerds Podcast wird dir präsentiert von Cointracking, dem führenden Krypto-Portfolio-Tracker und Steuerrechner. Mit Cointracking hast du alles im Blick. Verfolge dein Portfolio in Echtzeit, importiere Daten automatisch von über 300 Börsen und Wallets und erstelle deinen Steuerbericht für dein Land. Egal ob Coins, Token, NFTs oder DeFi, Cointracking deckt alles für dich ab. Mit über 1,8 Millionen aktiven Nutzern und über 25.000 Steuerberatern, die die Software nutzen, ist Cointracking der absolute Marktführer im Bereich Kryptosteuern. Teste Cointracking jetzt kostenlos und spare dir den Kryptosteuerstress. Starte mit bis zu 100 Trades kostenlos oder sichere dir über unseren Link 10% Rabatt auf alle Abos lebenslang. Den Link hierzu findest du wie immer in unseren Shownotes. Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds. Ich freue mich total, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid. Und heute fangen wir mal ein bisschen anders an, denn es ist letzte Woche vor allem sehr, sehr viel passiert. Wenn ihr das heute hier am Mittwoch oder Donnerstag hört, je nachdem, ob ihr es auf YouTube oder auf unserem Podcast hört, wir sind heute mit der Folge total nah am Veröffentlichungszeitpunkt dran, denn wir recorden heute hier am Montag, ja, also wenige Tage vor Veröffentlichung. Und in der letzten Woche war echt ein cooles, tolles Highlight. Wir waren mit Crypto-Nerds auf der Conference in Dortmund, einer der größten Blockchain- und Web3-Konferenzen im deutschsprachigen Raum und hatten dort ein wahnsinnig tolles Event. Also da nochmal vielen, vielen Dank für alle, die mit dabei waren. Hat mich total gefreut. Wir waren über 200 Leute dort und haben da so einen kleinen Crypto-Nerds-Cruise-Club gemacht, um die deutsche Community näher zusammenzubringen. Und die nachfolgenden Tage waren wir dort auch mit eigenem Stand unterwegs und verschiedenen anderen Sachen, unter anderem auch auf der Bühne als Moderator. Und dann am letzten Tag gab es einen Influencer Award. Und da muss ich nochmal sagen, da war ich tatsächlich überrascht und habe mich total gefreut, dass wir A, nominiert waren, das war mal Schritt 1, und B, tatsächlich auch was abräumen konnten. Also für alle diejenigen, die das Ganze jetzt sehen, ich halte es mal hier in die Kamera, Platz 3 beim Influencer Award. Ich würde mich jetzt selber gar nicht so als Influencer fühlen tatsächlich, ja, ist mir immer ein bisschen suspekt zu sagen, das wäre jetzt so mein Job, das ist es nämlich gar nicht, denn tatsächlich mache ich das hier aus Spaß, ja, es macht erstens vorrangig Spaß, Leute zu educaten und Experten hier mit reinzubringen, natürlich ist es auch Teil unseres Geschäftsmodells, muss man ja auch fairerweise sagen, aber vorrangig habe ich das Ganze gestartet, weil es mir Spaß macht und dementsprechend freue ich mich total, dass wir in der Kategorie Best Educator ausgezeichnet sind, weil so sehen wir uns auch, ja, also erstmal dafür ganz, ganz lieben Dank an die Kollegen von BTC Echo und stellen wir mal auf Seite, denn das ist gar nicht das Wichtigste. Eine Thematik habe ich noch. Wir haben die CryptoNerds.com Website komplett gerelauncht und bis zum 15.09. haben wir jetzt noch eine kleine Aktion am Laufen. Für alle unsere Kurse gibt es 30%, so als Start dessen, dass wir jetzt gelauncht sind mit der neuen Seite. Mit dem Code CONFERENCE könnt ihr da auf alle Pakete bzw. alle Kurse 30% sparen. Schaut gerne mal vorbei, schaut es euch an. Und wenn ihr schon Krypto-Experten seid, dann gebt's an Familie und Freunde weiter und seid gute Krypto-Freunde. Ja, also insofern das noch als kleiner Hinweis. Der Albert lacht schon hier im Hintergrund und da leite ich auch mal direkt über. Denn Wir haben uns letzte Woche auch mit dem Albert das erste Mal in Real Life getroffen. Ja, war total schön, dich persönlich dann nochmal zu treffen, obwohl wir schon echt lange miteinander connected sind.
Stimmt.
Aber so diese Real Life Momente fehlen dann teilweise. Und letzte Woche war das erste Mal. Und ich bin beim Albert in einer Krypto-Gruppe, in so einem ganz kleinen Kreis, sind wir da in einer WhatsApp-Gruppe. Und da haben wir uns vor einiger Zeit ausgetauscht. Und da meinte Albert, Mensch, ich habe hier einen ganz spannenden Fall. Und wir haben das letzte Woche nochmal vor Ort besprochen. Und die Kollegen von BTC Echo haben mir jetzt auch schon berichtet. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, es ist gerade tagesaktuelles Thema. Lass es direkt aufgreifen und lass uns darüber sprechen. Aber für all diejenigen, die dich eventuell noch nicht kennen, Albert, erstmal herzlich willkommen im Kryptonerds Podcast, lieber Albert Quenberger, und stell dich doch vielleicht nochmal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du?
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es ist auch schön, dass man in unserem Alter noch erste Male erleben kann. Ja.
Genau.
Und Gratulation nochmal an die Auszeichnung, also wirklich zu Recht verdient. Man kennt dich ja von Deutschland bis nach Afrika.
Wow. Seitdem du mit unserem Hoodie in Afrika warst, das ist wohl wahr, genau.
Genau. Aber ganz kurz, nur zu mir, also mein Name ist Albert Quenberger, ich bin der Gründer von AQ Forensics. Wir sind ein On-Chain-Analyse-Service, der in Österreich angesiedelt ist. Und was machen wir? Wir unterstützen immer dann, wenn möglicherweise die Behörden nicht mehr unterstützen können. Das bedeutet, wenn Kryptowährungen gestohlen, verloren wurden, dann unterstützen wir den Geschädigten hier bei der Rückführung der gestohlenen Assets. Wir sind aber genauso mit von der Partie in Scheidungsfällen, wenn es zu Insolvenzfällen kommt, wenn es um Mittelherkunftsnachweise geht oder um Datenaggregation. Also alles im Zusammenhang mit Kryptowährungen.
Mhm. Perfekt, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Und jetzt habe ich schon gesagt, wir haben dort einen ganz spannenden Fall, der, ich würde sagen, nicht ganz alltäglich ist. Also grundsätzlich müsste man sagen, jeder, der schon mal gescammt wurde oder gehackt wurde, ihr wisst, wie unangenehm das Gefühl ist. Ja, das ist schon blöd. Und wenn nur eine Datei geklaut wird, ja, oder wenn nur wenige 100 Euro oder 1000 Euro geklaut werden, das ist schon sehr, sehr unangenehm. In eurem Fall, Albert, handelt es sich da um ein bisschen mehr Geld und ein bisschen in Anführungszeichen, ja, weil wir sprechen hier über knapp 2000 Bitcoin. Also, ja, Wahnsinn, ja, also sind über 200 Millionen US-Dollar. Also es ist ja ein irrer Fall. Erklär uns mal ganz kurz, wie kam der überhaupt zustande, beziehungsweise wie kam der Kunde auf dich zu?
Ja, absolut. Also ich glaube, gegenwärtig sind es knapp eine Viertelmilliarde US-Dollar, die hier den Besitzer gewechselt haben oder die Besitzer gewechselt haben. Und begonnen hat das Ganze eigentlich relativ unspektakulär über eine Standardanfrage über unser Kontaktformular.
Okay.
Zum Thema Mittelherkunftsnachweis. Ja, David hat sich bei uns gemeldet. Er wollte hier umgerechnet knapp 20 Bitcoin offrampen, also auscashen. Das bedeutet, an eine Exchange, eine regulierte, senden und dort in hartes Geld wechseln, damit er einfach damit darüber verfügen kann. Ja, also das Standardprozedere mittlerweile. Und im Rahmen dieser Mittelherkunftsnachweise machen wir auch immer einen Proof of Ownership. Das heißt, wir stellen sicher, dass auch die Person, die sich bei uns meldet, tatsächlich der Eigentümer dieser Assets ist. Ja? Das bedeutet, wir haben uns über Video entsprechend verabredet und wollten hier eine Nachricht in seiner Bitcoin-Wallet signieren, um einfach diesen Proof of Ownership erbringen zu können. Es hat mehrmals irgendwie fehlgeschlagen. Es war auf den ersten Blick noch nicht ganz klar, ob es jetzt eventuell an einer schlechten Internetverbindung lag oder irgendwelchen anderen technischen Problemen. Mhm. Ich habe dann gesehen, er hat seine Wallet seit mehreren Monaten nicht mehr synchronisiert mit dem der Bitcoin-Blockchain und habe ihm einmal geraten, dass er entsprechend hier diese Synchronisierung durchläuft oder durchführt. Das hat er dann auch gemacht und zwischendrin, weil wir doch mehrere Minuten warten mussten, habe ich gesagt, naja, schick mir vielleicht auch mal deine Public Address. Dann schaue ich mal vorab schon rein, was wir hier schon rauslesen können. Ja. Und er schickt mir diese Public Address, also den Public Key, und ich schaue in das Wallet und sehe aber Guthaben Zero. Und ich denke mir, oh Gott, das ist Worst Case. Ja. Und ich wollte ihm im ersten Moment noch nicht sagen, weil ich mir dachte, naja, wenn wir jetzt die Wallet synchronisiert haben, vielleicht ändert sich noch irgendwas, ja, vielleicht irgendwo das, was hängen geblieben ist, ja, bei der Übertragung. Und diese Situation, die war so einprägsam für mich, weil es ist ja wahnsinnig viel passiert in dieser Situation. Ja, in meinem Kopf, ich habe das technisch analysiert, dachte mir, oh, ich hoffe, das geht jetzt gut aus. Im Hintergrund tanzt die kleine Tochter von David im Zimmer herum, dreht das Licht ab, spielt, war quietschvergnügt. Und ich dachte mir, wow, wenn sich da jetzt nicht schnell etwas an der Datenlage ändert, dann bin ich der Überbringer einer Hiobsbotschaft.
Ja.
Und ich weiß, das wird im ersten Moment einmal ein Schock für ihn werden. Und leider kam es dann auch so, ja. Wir haben die Wallets fertig synchronisiert, wir haben gesehen, Guthaben null. Ich habe ihm das dann mitgeteilt, er hat gesagt, das kann nicht sein. Klar, im ersten Moment würde vermutlich jeder so reagieren. Und er hat mir dann 5 weitere Adressen geschickt zur Überprüfung und ich habe gesagt, du, David, es tut mir leid, die sind alle leer. Ja.
Wahnsinn.
Er hat dann eigentlich gar nicht mehr so auf mich reagiert. Ja. Er war irgendwie
Störer wahrscheinlich.
Komplett unter Schock. Ja. Er hat dann begonnen, mit seiner Frau im Hintergrund zu sprechen. Er hat sie gefragt, ob sie da irgendwo was gemacht hat oder ob sie irgendwas mitbekommen hat. Ja. So, nein, nein, nein. Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt bleiben wir mal ruhig, jetzt versuchen wir mal zu rekonstruieren, was passiert hat sein können. Ja. Mhm. Es waren ja genau 2 Tage, an denen die Bitcoin entsprechend weiter transferiert wurden von einer Wallet auf die nächste. Und wir haben auch sehr schnell 1650 der 2000 Bitcoin wiederfinden können. Und diese Wallets dann entsprechend auch überwacht, beziehungsweise stehen diese Wallets aktuell unter Überwachung. Mhm. Und wir haben dann aber auch sehr, sehr schnell begonnen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Assets wieder recovern zu können. Mhm. Das heißt, wir haben mit dem FBI Kontakt aufgenommen. Warum jetzt das FBI? Weil sich der ganze Vorfall mit hoher Wahrscheinlichkeit in Amerika zugetragen hat. Mhm. Also du hörst schon, wir treffen nie so hundertprozentig klare Aussagen, sondern wir arbeiten sehr viel mit Wahrscheinlichkeiten.
Annahmen.
Mit Annahmen, genau. Denn bis nicht zu 100% jeder Schritt rekonstruiert und nachgewiesen ist, müssen wir mit Wahrscheinlichkeiten und Annahmen arbeiten. Mhm. Ja. Aber David war kurze Zeit vor dem Ereignis in Amerika bei der ETH Denver in Colorado. Mhm. Und er hat mir gesagt,
großen Fach-Event, East Denver, genau.
Genau, riesengroß. Und er hat mir gesagt, er hat natürlich dort viele Menschen kennengelernt, klar. Du hast das letzte Woche in Dortmund gesehen, geht schnell, es wird genetzwerkt, man kommt schnell ins Gespräch. Und so war es auch dort. Ja. Aber man muss hier auch etwas die Schattenseiten solcher Events beleuchten, denn es mischen sich dann nicht nur legitime und ordentliche Menschen und das Volk, sondern es kommen genauso Kriminelle dorthin. Ja. Die wollen sich genauso informieren, die wollen genauso netzwerken, die wollen genauso irgendwo Informationen abgreifen. In dem Fall vielleicht nicht die neuesten News von AQ Forensics oder den Crypto-Nerds, sondern die wollen irgendwie eine Beziehung zu uns aufbauen. Und so passiert es eben auch in Amerika, um an sensible Daten zu gelangen. Ja. Das sogenannte Social Engineering. Das heißt, die versuchen uns zu manipulieren. Das machen die aber sehr geschickt. Das heißt, die bauen immer eine Vertrauensbrücke, einen sogenannten Rapport auf zum Gegenüber und stellen hier wirklich so Sympathie her. Also wirklich, die melden sich dann eine freundschaftliche Beziehung. Ja.
Aber lass da vielleicht an der Stelle nochmal kurz rauszoomen. Also es ging alles, so wie ich es verstanden habe, los damit, dass ein Mittelherkunftsnachweis. Also fangen wir vielleicht mal da an. Was ist das überhaupt? Wozu braucht man das? Ja, vielleicht der ein oder andere wird das noch nicht gehört haben, gehe ich von aus.
Naja, wir haben ja jetzt seit Anfang diesen Jahres die MiCA und die Travel Rule, die in Kraft getreten sind. Es kommen jetzt die DRC 8 und die EML 6 auf EU-Ebene.
Das also bedeutet Regulatorik in Europa, genau.
Genau. Mhm. Und das bedeutet, wenn man jetzt seine Kryptowährungen auf das Bankkonto wieder ausbezahlen lassen möchte und sorglos dann nutzen möchte, ja, die frühen Früchte seiner Investitionen, dann muss man erklären, woher stammt das Geld für den Ankauf der Kryptowährungen, beziehungsweise woher stammen denn die Kryptowährungen selbst und sind diese frei von kriminellen Aktivitäten? Das heißt, man will hier sicherstellen, dass diese Gelder nicht irgendwo aus kriminellen Handlungen, Erpressung, Diebstahl, Drogendeals oder sonstiges stammen. Mhm. Und einfach um das sicherzustellen, fordern viele dieser Exchanges und Banken eben diesen Mittelherkunftsnachweis. Ja. Und genau die angesprochenen Punkte überprüfen wir dann eben, also wo kommen die Gelder her für den Ankauf von Kryptowährungen, wo wurden die angekauft, was hat der Besitzer mit den Kryptowährungen während des Lebenszyklus im Web3-Bereich mit diesen Kryptoassets angestellt, und dann gibt es möglicherweise auch noch eine Überprüfung, also das bieten wir dann immer zusätzlich an der Plattform, über die ausgecashed werden soll, einfach nur um hier sicherzustellen, dass hier nicht möglicherweise eine Impersonating Company aufgesetzt wurde, die dann wieder die Assets stehlen möchte. Ja.
Also es geht letzten Endes hier drum, also und um das vielleicht nochmal aufzugreifen, viele Kryptobörsen arbeiten schon mit On-Chain-Analysen-Firmen zusammen, ja, die sozusagen, wenn ihr vielleicht aus dem DeFi-Bereich eure Kryptowährung Richtung regulierte Exchange schickt und möchte dort dementsprechend das Geld dann wiederum einzahlen auf diese Exchange. Da wird schon geprüft, woher kommt das Geld, hatte das irgendwo Berührungspunkte mit kriminellen Aktivitäten. Und sollte dem der Fall sein, dann kann es auch sein, dass der Account eingefroren wird, ja, bei den Exchanges, weil die sich natürlich nicht mit Kriminellen ins Boot setzen möchten, bestenfalls. Aber wie würdest du sagen, Albert, ist das, wie ist da weltweit so der Fall? Also wie gut arbeiten da Exchanges in diesem Kontext? Werden da oft Accounts eingefroren? Wie kann man sich sowas vorstellen für diejenigen, die damit noch nie zu tun hatten?
Ja, also die Fälle, die wir in den letzten 4 Jahren hatten, die prüfen hier wirklich rigoros. Ja. Also da gibt's ja auch keinen Schlupf, wo man irgendwie sagen kann, okay, da komme ich vielleicht mit einem blauen Auge davon oder ich bin nur im DeFi-Space unterwegs. Also speziell ab dem nächsten Jahr, wo das Ganze steuerlich dann wirklich extrem durchschlagen wird, spätestens dann ist Schluss damit. Ja. Also spätestens dann muss ich immer die Herkunft meiner Mittel nachweisen können. Ja, und auch, was ich eben in der Zeit mit meinen Kryptoassets im Web3-Bereich durchgeführt habe. Ansonsten, du hast das möglicherweise in einem Steuerpanel auch mitgehört, wird man einfach vom Finanzministerium geschätzt. Ja, und ich weiß nicht, ob man das dann so gerne haben will.
Ja, wahrscheinlich nicht tatsächlich, weil es nicht vorteilhaft für denjenigen ausgeht, sondern eher zum Nachteil immer eine Schätzung ist.
Ja, das
ist,
genau.
Okay, also Mittelherkunftsnachweis, er wollte ein bisschen seiner Krypto, also Bitcoin in dem Fall waren es, ja, wollte er rausholen, um sich Liquidität zu verschaffen und um letzten Endes dieses Off-Ramp nennt man es letzten Endes hier. Und diesen Off-Ramp zu machen, muss man einmal nachweisen, woher kommt das Geld, was habe ich damit gemacht, damit die Bank dann auch wirklich bereit ist oder die Exchange bereit ist, quasi dann umzuwandeln in Fiat, also US-Dollar, Euro etc. pp. Genau. Und wie ging es dann weiter? Beziehungsweise wo war so der Moment, wo ihr dann festgestellt habt, wie konnte das überhaupt passieren? Also wie sind diese 2000 Bitcoin abhanden gekommen?
Also das ist wirklich in diesem einen Moment oder in diesem Prozessschritt passiert, wo wir die Herkunft oder den Eigentumsnachweis der Kryptoassets überprüfen wollten durch dieses Signieren einer Nachricht in der Wallet. Im Zuge dessen, wie gesagt, haben wir schon mal vorab die Wallet-Adresse ausgelesen gesehen, Balance Zero, und als ich das David dann mitteilte, hat man eben gemerkt, er ist in Schock verfallen, er wurde leicht panisch und hat mir dann weitere Wallet-Adressen zur Verfügung gestellt und hat gesagt, na bitte schau mal rein, ob sich dort noch Assets befinden, und ich habe ihm gesagt, du, sorry, nee, alles leer. Und es waren aber genau 2 Tage im März diesen Jahres, an denen die Transaktionen durchgeführt wurden. Und anhand des Datums konnten wir eben dann retrograd rekonstruieren, wo befand er sich zu diesem Zeitpunkt und was ist an diesen Tagen entsprechend passiert. Also er hat dann seine Reiserouten durchgeforstet und wusste dann ganz genau, okay, zu der Zeit, da war ich irgendwo in Amerika. An dem Tag hatte ich dann unterschiedliche Meetings, Online-Meetings über Zoom. Und so haben wir das dann peu à peu alles rekonstruiert, was hier vorgefallen ist. Parallel dazu habe ich dann eben on-chain, wie du vorhin schon gesagt hast, also auf der Blockchain Ermittlungen aufgenommen und habe dann einfach mal geschaut, naja, wohin wurden denn die Bitcoin transferiert? Wie gesagt, beim Großteil der Assets, die sind Gott sei Dank nur eine Adresse weitergeschickt worden, also die sind definitiv noch da. Aber in etwa, was waren es, 250 bis 300 Bitcoin wurden bereits weitergeschickt, und das Muster, das sich hier gezeigt hat auf der Blockchain, das sah aus wie eine Peel-Chain. Also eine Peel-Chain, das ist eine Geldwäschemaßnahme, wo von einem großen Betrag immer kleinere Teilbeträge abgeschält werden, deswegen Peel-Chain, ja, bis man irgendwann eigentlich den gesamten Betrag irgendwo off-gerampt oder geswappt hat, also gewechselt hat in andere Asset-Klassen und eigentlich dann von der ursprünglichen, vom ursprünglichen Betrag nichts mehr übrig ist. Ja, also nicht mehr in der Ausgangskryptowährung. Und wir haben diese Spur eben über unterschiedliche DeFi-Plattformen verfolgt und rekonstruieren können und haben dann festgestellt, naja, die Bitcoin wurden teilweise in den Wasabi-Mixer geschickt, also auch in eine Smart Contract, der vollautomatisiert Verschleierungsmechanismen auslöst, also einen Teilbetrag in Millionstel Unterbeträge Satoshi in dem Fall aufsplittet, dann wieder zusammenführt und dasselbe mehrere Male wiederholt und am Ende entsprechend dann an eine Wallet die gewaschenen Assets wieder ausgibt. Mhm. Also hier war eine Rekonstruktion extrem schwierig und teilweise auch nicht mehr möglich, aber möglich war es eben über die DeFi-Plattformen, weil alles, was hier irgendwie auf der Blockchain passiert, ist hier dokumentiert, unveränderbar auf alle Ewigkeiten. Und so haben wir eben weitergesucht und haben eben rausgefunden, die Bitcoin wurden in Wrapped Bitcoin entsprechend konvertiert, wurden dann in USD Tether konvertiert, wurden in Solana, in Litecoin und andere Assets konvertiert. Und einige der Empfänger-Wallets nach den Swaps trugen bereits ein Label. Mhm. Dieses Label stand in direktem Zusammenhang mit der Lazarus Group. Somit hatten wir einen Ursprungsverdacht jetzt plötzlich. Ja. Oder von dem Verdacht gab es jetzt konkrete Hinweise plötzlich. Ja, weil wer stiehlt 2000 Bitcoin oder wer ist in der Lage, ne, das oftmals die nordkoreanische Cyberarmee, ja, die war ja in der Vergangenheit auch schon relativ aktiv, Anfang diesen Jahres bei Bybit, knapp, ich glaube, 1,5 Milliarden US-Dollar den Besitzer gewechselt haben, dann Axie Infinity, Angriff auf die Ronin Bridge, wo 600 Millionen US-Dollar gestohlen wurden und so weiter und so fort. Ja, und somit wurde das natürlich dann plötzlich ein Fall, der auch für das FBI, Interpol oder für ausländische Law Enforcement Agencies von Interesse waren. Ja. Weil was macht Nordkorea mit so großen Summen an Geldern, ne, die finanzieren da irgendwie entsprechend deren Atomwaffenprogramm und andere Schweinereien, wenn man das so sagen darf. Ja.
Genau, es ist nicht jugendforscht, was unterstützt wird. Ja. Also,
Also genau. Das sind keine Kleinkriminellen. Ja. Das, also das ist wirklich, das sind Cyberaktivitäten auf staatlichem Niveau von langer Hand her geplant. Und eines haben Staaten, egal ob sauber operierend oder ob Schurkenstaaten, gemeinsam, es ist Zeit. Ja. Also wenn die Operationen durch sind, dann haben die die Zeit, die zu planen von langer Hand her und entsprechend auch die Manpower, um diese Geldwäscheaktivitäten auch durchzuführen.
Ja.
Die passieren dann nicht in Nordkorea, sondern weltweit.
Ja, okay, zoome ich da an der Stelle nochmal raus. Das heißt, ihr habt festgestellt, Geld bzw. Coins sind nicht mehr auf den ursprünglichen Adressen. Die sind abgeflossen an einem ganz bestimmten Tag und der Tag war rund um die ETH Denver, also eine Fachkonferenz im Ethereum-Umfeld, auf der er höchstwahrscheinlich war, David, der Geschädigte. Und jetzt frage ich mich aber, wenn ich keinen Zugriff zu meinen Coins habe, wenn ich das auf dem Hardware-Wallet irgendwo bei mir im Safe rumliegen habe, dann kann doch eigentlich nichts passieren. Wie war das in dem Fall? Also wie konnte denn dann jemand da drankommen?
Ja, vollkommen richtig. Von dem her hat er eigentlich auch alle Parameter eingezogen und alle Vorkehrungen getroffen, dass er hier das öffentliche Radar unterfliegt und eigentlich gar nicht in den Fokus von Hackern oder kriminellen Strukturen gerät. Ja.
Würde ich mir bei einer Viertelmilliarde auch vorstellen.
Ja. Nein, also man muss ja sagen, er hat einen IT-technischen Hintergrund. Also von dem her eigentlich recht smart und er hat da wirklich alle Maßnahmen ergriffen, wie gesagt, damit er hier bloß nicht irgendwie für die dolosen Kräfte in Erscheinung tritt. Ja. Also er hat diesen Gesamtbetrag auf unterschiedliche Wallets aufgesplittet, sodass auch Whale Watcher beispielsweise nicht auf ihn aufmerksam werden oder vielleicht über X einmal posten über seine Adressen, weil dann wäre sowieso exposed, ja, weil dann hätte jeder da reingeschaut.
Genau, um das kurz zu erklären, Whale Watcher für diejenigen, die es nicht wissen, also Whales sind ganz große also Halter von
Bitcoin. Und es gibt draußen Adressen, die getrackt werden, um zu sehen, verkaufen Wale an der Stelle, also Leute, die groß in Bitcoin investiert sind oder früh durch Mining Bitcoin aggregiert haben. Das heißt, verkaufen diese, das kann ja ein gewisses Signal in den Markt senden und möglicherweise auch für Kursverschiebungen, also Kursverschiebungen, Kursanstiege oder Kursverfälle sozusagen mit sich bringen. Ja, also das heißt, sowas ist ganz klassisch. Es wird draußen beobachtet, was genau diese Adressen mit viel Bitcoin und viel Kryptowährungen machen, um das mal einfach runterzubrechen. Und genau davor hat er sich sozusagen geschützt, indem er ganz viele verteilte Wallets angelegt hat, um einfach nicht auf dem Radar von diesen Scannern zu sein, richtig?
Genau.
Okay.
Den einzigen Fehler oder das Einzige, was er übersehen hat, das war natürlich diese Online-Meetings. Er hat eben Leute kennengelernt auf der ETH Denver, die sich dann darüber hinaus, über die Konferenz hinaus mit ihm verbinden wollten, ja, und Business Opportunities besprechen, wie es halt einfach gang und gäbe ist bei solchen Messen.
Ja.
Und ihm wurde dann ein Einladungslink über Zoom geschickt, und was jetzt noch nicht völlig klar ist, ist, waren die Leute, die das Meeting mit ihm durchgeführt haben, die tatsächlichen Angreifer, die den Link manipuliert haben, oder wurden auch die angegriffen und es wurde ihnen ein manipulierter Link zugeschickt? Denn während dieser Konversation, und das haben wir dann aus den Logfiles herausgefunden, wurde ihnen ein Update von Zoom eingespielt und dieser Link war manipuliert. Das heißt, der hat beide Seiten auf einen Server umgeleitet, den eigentlich niemand kannte und der auch nicht Zoom zuordnenbar war. Und im Zuge dieses Meetings und des Updates durfte er sich Spyware heruntergeladen haben und die haben dann natürlich seine IT-Systeme ausgelesen. Den einzigen Fehler, den er gemacht hat, war, dass er seine Wallet mit den Private Keys eigentlich auf demselben Device abgespeichert hat. Somit, nachdem er dann 6-7 Monate nicht mehr in sein Wallet reingeschaut hat und das auch nicht synchronisiert hat, hat er das Zoom-Meeting entsprechend beendet und ging ja gar nicht davon aus, dass hier irgendwo jemand im Hintergrund entsprechend seine Bitcoins abtransportieren konnte. Ja, für ihn sah das alles ja immer gleich aus. Ja, er hat es nicht synchronisiert. Balance war immer knapp mit 2000 Bitcoin, abgesehen von dem paar, die er da auscashen wollte. Und somit blieb die ganze Geschichte eigentlich nur deswegen so lange unentdeckt, weil eben die Wallet nicht synchronisiert wurde.
Ja. Wahnsinn. Und was hattet ihr gesagt, was war auf seinem Device gespeichert, um darauf nochmal zurückzukommen?
Die Wallets und die Seed Phrases, also die Zugangsdaten zu der Wallet. Wir wissen ja, Blockchain, Public Key, Private Key. Public Key für alle öffentlich einsehbar, wie ein gläserner Tresor. Aber ich kann dann nur über die Private Keys bzw. über die Passphrases auf meine Private Keys zugreifen und die Assets entsprechend verschieben.
Warum speichert man sowas auf seinem Device?
Ja, gute Frage.
Ja, also wenn er gerade aus dem IT-Umfeld kommt, fragt man sich dann, ist das einfach nur Nachlässigkeit? Weil da würde man ja klassisch sagen, also jeder sagt dir, speichere nie digital, ja, deine Seed Phrase.
Absolut.
Ja.
Absolut.
Also das ist ja wirklich das kleine Einmaleins und dann würde man denken, gerade bei jemandem, der so viel Assets hat, ist der einfach nur zu laissez-faire damit umgegangen, ja, ist er sich zu sicher gewesen, weil er dachte, er hat eigentlich alles andere und externe Angriffsfaktoren ausgeschlossen. Also ihr seht an der Stelle, liebe Leute, egal wie viel Assets ihr habt, ja, ob das 1.000 Euro oder 2.000 Bitcoin sind, es ist immer das kleine Einmaleins, was euch tatsächlich davor schützt, hier angegriffen und sagen wir mal erleichtert zu werden. Ja, das stellt sich da für mich so als Moral aus der Geschichte heraus.
Ja. Ja, ich muss auch sagen, wir haben Leute, die kommen aus einem Cybersecurity-Umfeld und die treffen wirklich wahnsinnige Sicherheitsmaßnahmen, damit die nicht gehackt werden können.
Ja.
Und trotzdem eine Sekunde unaufmerksam sein, auf den falschen Button klicken, irgendwo bei einem gefakten oder fingierten Airdrop teilnehmen, sein Wallet irgendwie mit dem Protokoll im Hintergrund verbinden und das kann alles leergeräumt werden. Ja. Also da haben wir wirklich schon so viele Geschichten erlebt. Das ist, ich weiß gar nicht, was man da sagen soll. Ja, die Leute sind super ausgebildet, super smart. Ja, ergreifen hier Maßnahmen, wo du sagst, Wahnsinn, was der für einen Aufwand betreibt, um seine Assets hier abzusichern. Ein Software-Update, falscher Link, einmal nicht hingeschaut, einmal nicht 100% bei der Sache und alles ist weg. Ja. Ganze Aufwand war dann umsonst.
Ja, Wahnsinn. Und wie habt ihr dann probiert, Kontakt aufzunehmen mit denjenigen, die das gestohlen haben? Weil die tauchen ja nirgends mit Klarnamen auf, ja. Aber wie seid ihr der ganzen, Sache nachgegangen?
Ja, also wir wussten jetzt zum einen schon mal, um welche Tätergruppierung es sich handeln könnte, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und du kannst ja nicht einfach irgendwo eine E-Mail nach Nordkorea schicken oder einen Brief und sagen, ja, liebe Lazarus Group, wir haben euch jetzt erwischt, ja, Patch, schickt uns die Assets wieder zurück. Mhm. Also wir haben einfach einmal versucht, on-chain über eine Transaktion eine Nachricht zu schicken an die Täter. Mhm. Weil wir wussten es ja noch nicht zu 100%, um wen es sich hier handelte. Ja. Wir haben versucht, ne, wenn es ein Hacker ist, wie man das aus anderen vergleichbaren Fällen kennt, man kommuniziert mit den Hackern, bietet denen quasi ein Kopfgeld an, ja, und sagt, ja, du darfst dir 10% behalten von dem, was du gestohlen hast, gib uns den Rest zurück, du gehst dann straffrei aus. Ja, und das haben wir auch in diesem Fall versucht. Das bedeutet, wir haben an jede dieser Wallet-Adressen, die noch Bitcoins enthielt, aber nicht mehr Debit zuordnenbar war, eine Nachricht geschickt mit einer E-Mail-Adresse, über die sie sich melden konnten. Leider bis heute ohne Ergebnis. Ja, und deswegen dann der Schritt zu den Strafverfolgungsbehörden.
Wie kann man, erzählt das vielleicht nochmal ganz kurz, das ist ganz spannend, wie kann man denn Nachrichten schicken auf der Chain?
Ja, man kann bei Bitcoin-Transaktionen bis zu 80 Zeichen mitschicken und genau das haben wir gemacht. Also das ist etwas limitierter wie bei X.
Ja.
Das heißt, du musst dir wirklich gut überlegen, was du da reintippst. Aber es hat genau gereicht von der Zeichenanzahl her, dass wir in einer Mikrotransaktion, also es waren immer dieselben Beträge, also wirklich nur ein paar Satoshi, beim Absenden wurde dann die entsprechende Nachricht mitgeschickt und das ist jetzt auf alle Ewigkeiten auch so auf der Blockchain ersichtlich.
Okay, spannend. Das heißt, das ist dort dann nachvollziehbar. Aber natürlich, klar, die melden sich jetzt nicht freiwillig und sagen, oh ja, super, dass der Albert schreibt. Ja,
ja klar.
Ja, aber natürlich ist es immer irgendwo ein Versuch und in manchen Fällen klappt das auch. Es ist immer die Frage, wer steckt dahinter? Was sind die Absichten? Ja, und wenn man sich damit dann Straffreiheit mehr oder minder erkaufen kann, dann ist das natürlich auch eine gute Sache. Aber klar, wie willst du denn jemanden, der in Nordkorea sitzt, wenn denn tatsächlich dann die Lazarus-Gruppe dahinter steckt, überhaupt rechtlich belangt? Das ist natürlich auch nicht möglich. Ja,
genau.
Wir beide, ja. Das heißt, wie ist denn da die weitere Vorgehensweise? Also was sind jetzt so die Next Steps, um da überhaupt weiterzukommen? Gibt es da schon irgendwelche Fortschritte, die ihr gemacht habt? Wie sollte man sich vielleicht auch grundsätzlich, um das vielleicht auch nochmal an alle hier weiterzugeben, grundsätzlich in solchen Fällen verhalten, wenn ich merke, da ist was passiert?
Also zum einen haben wir jetzt wirklich einmal versucht, alle uns zur Verfügung stehenden Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, diese On-Chain-Nachricht, Einrichtung einer eigenen Kommunikationslinie, Involvierung der Strafverfolgungsbehörden, wo sich vermeintlich eben dieser Hack oder dieser unerlaubte Zugriff auf die Assets zugetragen haben könnte. Also FBI, dann Hongkong war auch noch in der Rede, Thailand war mit im Gespräch. Dann wurde auch noch Zero Shadow mit eingeschaltet. Das ist ebenfalls ein On-Chain-Analyseunternehmen, damit man hier wirklich mit der geballten Ermittlungspower von staatlicher, aber auch privater Seite hier agieren und ermitteln kann. Ja, weil da muss man auch sagen, also du brauchst wahnsinnig viele Ermittler oder wahnsinnig viele Augenpaare, die sich hier um die Analyse und das Entwirren dieses gordischen Transaktionsknotens kümmern, weil das schaffst du alleine oder in einem kleinen Team nicht mehr. Ja, also das sind dann, also wir sprechen hier nicht von 1, 2, 10, 20 Transaktionen, sondern wir sprechen hier wirklich von Hunderten und Tausenden Transaktionen, die es hier zu rekonstruieren gibt. Die ganzen Swaps, die hier durchgeführt wurden, die müssen analysiert werden. Und diese Ermittlungsergebnisse, die werden dann untereinander auch ausgetauscht, um hier schnellstmöglich Maßnahmen setzen zu können. Also diese Maßnahmen sind beispielsweise von privater Seite, wir können einen Suspicious Transaction Activity Report an die Exchanges senden. Das bedeutet, auf der Seite der Exchanges, die nehmen dann die Wallet-Adressen und blocklisten die. Das heißt, die setzen die auf so eine Art Sanktionsliste. Sollten dann Assets entsprechend dorthin verschickt oder verschoben werden, dann geht, das kann man sich vorstellen, so ein kleiner Alarm los. Ja. Die Exchange weiß, hoppala, wir haben jetzt von einer sanktionierten Adresse Assets empfangen. Die müssen wir jetzt entsprechend einmal festhalten, festsetzen. Und hier ebenfalls eine Mittelherkunftsprüfung durchführen. Normalerweise kann man jetzt nicht sagen, ja, hallo, ich bin die Lazarus Group, ja, und ich habe das aus einem riesengroßen Diebstahl oder Beutezug ergaunert. Ja. Dann würden die sowieso sofort die Gelder verlieren, aber man möchte einfach nur ausforschen, die Account-Inhaber durch diesen Mittelherkunftsnachweis, und man spielt hier in gewisser Weise auch natürlich auf Zeit, bis dass die Law Enforcement Agencies sich dann dort melden können, um hier auch durch staatliche Anordnungen dann zu verfügen, dass das Geld festgesetzt wird. Also wir können es anregen, also der Vorteil eines privaten Ermittlers ist, wir können anlassbezogen extrem schnell reagieren. Da hat die Behörde eher den Nachteil, dass die jeden Fall ja verfolgen müssen und dass die natürlich ein Übermaß an Fällen haben, die sie irgendwie bearbeiten müssen. Das dauert natürlich. Ja,
total.
So, wenn wir sagen können, du, wir haben jetzt entsprechend die Maßnahmen schon ergriffen, es wurde jetzt tatsächlich irgendwo was abgefangen, aber jetzt an dieser Stelle müssen wir an euch übergeben, damit ihr die Assets eben entsprechend dann unter Arrest setzt.
Ja, und wie kann man sich das dann vorstellen? Also wie kommt dann eine Lazarus-Gruppe überhaupt dazu, diese Gelder, die ja teilweise dann schon markiert sind digital, dass die Banken beziehungsweise auch Exchanges wissen, wenn da jetzt eine Transaktion von dieser Wallet kommt, dann wird das Geld geblockt. Ich meine, die sind auch nicht auf den Kopf gefallen, die werden wahrscheinlich dann von denen, wo sie es erstmalig hinüberwiesen haben, und das ist ja das, was du eben gerade gesagt hattest, das Aufsplitten in ganz viele kleine Beträge an Hunderte und Tausende und Abertausende an Wallets schicken, weil Wahrscheinlichkeit, dass alle Wallets geflaggt werden, ja, wie hoch ist die, wird das dann überhaupt gemacht, und können diese Wallets, wenn das dann kleinere Beträge sind, weiß ich nicht, unterhalb von 50, 100, 200.000 Euro, werden die dann überhaupt noch so stark dann auch bei Exchanges getrackt, sodass gesagt wird, ja, dafür brauchst du jetzt einen Mittelherkunftsnachweis. Ja, also vor allem in Europa, ja, vielleicht, aber die werden wahrscheinlich nicht in Europa off-rampen, könnte ich mir vorstellen. Ja?
Nicht nur.
Genau.
Genau, na, so ist es. Ja. Es gab ja auch diesen Angriff auf die indische Nationalbank, bei dem die Lazarus Group bereits 2 Jahre oder 3 Jahre zuvor in den Systemen der Nationalbank war. Und an einem Wochenende haben die zugeschlagen und haben 1 Milliarde US-Dollar abtransferiert.
Ja, Wahnsinn.
Aber dadurch, dass sie doch Mitarbeiter hier mitgedacht haben und drauf geschaut haben, ja, auf diese Transaktionen konnten 900 Millionen von dieser Milliarde abgefangen werden. Ja. Das bedeutet aber dennoch, dass die 100 Millionen haben ausbezahlen lassen. Und die haben natürlich extreme Netzwerke, extreme Zugänge, extreme Mechanismen, um diese Gelder auszucashen und zu raschen. Also dass die dann 100% dieser Gelder vielleicht irgendwo off-rampen, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering.
Ja.
Aber es reichen hier auch zum Beispiel 10 Millionen oder 50 Millionen. Ja? Mhm. Also mit dem können die sich auch schon wieder eine gewisse Zeit lang über Wasser halten.
Ja, total. Ja, weil das ist genau das. Also wie viel Geld geht da auf dem Weg? Wie viele Assets gehen da verloren, weil sie gar nicht aufgerampt werden können? Bestenfalls werden sie festgesetzt und können wieder zurückgeführt werden. Ja, das wäre ja positiv für den Geschädigten. Aber ich würde sagen, ein Großteil oder sagen wir mal so 30-40% kriegen sie sicherlich irgendwo geofframed, irgendwo auf dieser Welt, ja, weil irgendwer ja auch wieder damit vielleicht Geld verdient, dass er diese Dienstleistung zur Verfügung stellt. Wahrscheinlich dann auch für wahnsinnige Gebühren, ja, weil ja auch ein wahnsinniges Risk mit dahinter steckt, aber irgendwer wird schon bereit sein, gewisse Beträge dazu zu offrampen. Wahrscheinlich nicht in Europa, ja, wahrscheinlich auch nicht bei regulierten Exchanges, aber es gibt dort sicherlich Player, die da vielleicht den einen oder anderen Euro mitverdienen wollen, ja, total.
Ja, klar. Die kriminellen Strukturen, die arbeiten natürlich auch so wie Firmen. Ja, da gibt's kriminelle Organisationen, die sind nur auf Geldwäschemaßnahmen spezialisiert. Die sitzen dann vorrangig auch irgendwo in Asien, ne, und betreiben dort halt eine Art von Exchanges, die aber wirklich nur Gelder waschen, die aus kriminellen Handlungen stammen. Aber für uns wäre es ja trotzdem ein Riesenerfolg, wenn wir zumindest 60-70% dieser gestohlenen Assets wieder zurückholen können.
Ja, ja.
Das ist ja Geld, das David sich erarbeitet hat in den frühen Jahren der Bitcoin-Zeit, ja, wo er sich in Bitcoin hat bezahlen lassen, weil er sich dachte, naja, das Geld nehme ich irgendwann, damit meine Familie und die Kinder meiner Kinder abgesichert sind. Ja. Und plötzlich telefoniert er damit einen Österreicher, der sagt, na, mach mal Proof of Ownership, und der stellt dann fest, naja, alle Bitcoin weg.
Ja, Wahnsinn. Und um auf das Thema nochmal zurückzukommen, was würdest du jetzt sagen, wenn ich jetzt merke, meine Assets wurden gestohlen? Was sind so die next best steps, also was sind die nächsten Schritte, die man so machen sollte, um da die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, noch irgendwas nachvollziehen zu können?
Also das Erste ist immer nach Möglichkeit einen kühlen Kopf zu bewahren, Ruhe zu bewahren und einmal sachlich den ganzen Fall zu rekapitulieren. Ja, einfach mal zu schauen, was ist passiert oder was könnte passiert sein. Wenn ich in der Vergangenheit etwas zurückgehe, waren irgendwo E-Mails, wo ich mir nicht ganz sicher war, habe ich da irgendwo auf einen Link draufgeklickt, das Ganze dann in einen chronologischen Ablauf bringen mit Transaktionsdaten. Das heißt, was war meine Wallet-Adresse, was war der Transaktionshash, in dem meine Assets entsprechend abtransportiert waren, was war möglicherweise hier die entsprechende Empfängeradresse. Und das reicht eigentlich schon, um damit dann zu einem Profi zu gehen und mit dem einmal zu kommunizieren und mal zu fragen, du, wie sieht's denn eigentlich aus, was sind meine Möglichkeiten? Ja. Ja. Wir bieten hier genau für diese Fälle eben eine kostenlose Erstanalyse an, wo wir sagen, okay, wir schauen uns mal die Transaktionsdaten an. Kann man hier überhaupt noch etwas machen oder wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten in Prozent ausgedrückt? Oder wurde eigentlich alles in den Mixer geschickt und es steht wirtschaftlich gesehen hier möglicherweise der Aufwand, der betrieben werden muss, um die Assets zurückzuholen, in keiner Relation zu dem Verlust.
Ja, okay. Also das heißt, so viel wie möglich dokumentieren. So schnell wie möglich an die Behörden, also Polizei, Anzeige erstatten, ja, um das auch schnellstmöglich natürlich mit auf den Weg zu bringen. Und ich glaube auch, genau sich nicht zu schade zu sein, auch wenn man gescammt wurde, sich das auch einzugestehen und zu sagen, okay, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich bin vielleicht hier auch drauf reingefallen, dass mich jemand manipuliert hat, ja, und dann keine Scham, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, keine Scham zu haben und zu sagen, hey, ich zeige das an und gehe der Sache nach. Klar, wenn es jetzt um 100, 500 Euro geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man den Aufwand betreibt, jemanden vielleicht wie dich oder vielleicht auch mit der Polizei, wird es wahrscheinlich dann irgendwann eingestellt werden, wegen Geringfügigkeit, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich bin da nicht ganz tief in den rechtlichen Themen drin, aber das wäre so meine Vermutung. Aber wenn es um mehrere tausend Euro geht, sollte man sich schon noch mal eine Drittmeinung einholen und schauen, dass man schnellstmöglich dann auch handelt, damit eben nicht gleich schon alles verschleiert werden kann von den Tätern. Also von daher würde ich sagen, da einfach keine Scham haben, alles dokumentieren, schnellstmöglich zur Anzeige bringen und je nachdem, wie hoch die Summe ist, dann auch mit jemandem zum Beispiel wie dir sprechen und schauen, gibt's da überhaupt noch Möglichkeiten? Ja, genau.
Ja, und ein wesentlicher Faktor ist immer Zeit. Ja. Je schneller das mir bewusst wird, dass etwas vorgefallen ist und ich mit einem Profi spreche, desto höher sind auch die Chancen, hier tatsächlich größere Beträge wieder zurückzuholen.
Ja, total.
Wir stellen das auch oft fest, dass du hast jetzt angesprochen, aus Scham Menschen erst 4 Monate, 6 Monate, 1 Jahr, 5 Jahre später dann einmal irgendwo zu einem Profi gehen und versuchen, den Fall wieder aufzuarbeiten. Ja, nur dann muss ich halt sagen, nach 5 Jahren, da sind halt die Erfolgsaussichten relativ gering.
Ja, total, total, ja. Okay. Gibt es abschließend aus deiner Sicht noch was, was du hier unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Ja, also jetzt losgelöst von dieser ganzen Scam-Thematik, aber auch wenn es um Steuern, Mittelherkunftsnachweise und das sind ja relativ wesentliche und wichtige Themen geht, dann ist einfach Dokumentation key. Ja. Das heißt, wenn ich in Kryptoassets investieren möchte, wenn ich die sicher verwahre, ich muss meine Schritte dokumentieren. Je besser ich alles dokumentiere, desto günstiger wird es dann im Nachhinein. Vielleicht brauche ich auch gar niemanden, der mir da hilft und unter die Arme greift, also wirklich tolle Tools auch mittlerweile schon gibt. Desto besser wird es dann. Ja.
Ja.
Also dokumentieren, aufzeichnen, alles protokollieren, Belege, alles irgendwo ablegen, so dass ich mir dann wirklich im Nachhinein leicht tue, meine Mittelherkunft zu erklären oder meine Steuern zu erklären und hier keine Probleme mit Banken oder mit den Aufsichtsbehörden habe.
Ja, genau, da auch bei dem ganzen Thema Off-Ramping, also Gelder auszahlen von Exchanges zu herkömmlichen Banken, ich sage das mal ganz bewusst, herkömmliche Banken, also wenn ihr zu einer Sparkasse, Raiffeisenbank, Deutsche Bank geht etc. pp. Wenn es so ist, dass da größere Beträge irgendwann mal ankommen sollten, dann kündigt das bitte vorher an. Ja,
unbedingt.
Hat bestenfalls schon diesen Mittelherkunftsnachweis und erklärt den Bankberatern oder euren persönlichen Bankberatern, die wahrscheinlich nicht so viel Krypto-Expertise haben wie ihr selbst, ja, woher das kommt, Geld kommt, was ihr damit gemacht habt, wie überhaupt, habt ihr irgendwo mal 1.000 Euro eingezahlt, in einen Meme-Coin investiert und der ist 100x gegangen, ja, und jetzt kommen 100.000 wieder zurück, ja, dann müsst ihr das irgendwie erklären können, nachweislich. Und bestenfalls könnt ihr auch erklären, dass ihr irgendwo mal Geld eingezahlt habt, ja, das zur Börse gegangen ist, dort wurde es gehandelt von A bis Z und dann kam mehr wieder raus, ja. Also das wäre der Optimalweg. Und bitte sagt auch nicht, ja, ich habe einen Mittelherkunftsnachweis. Und es ist alles nachweisbar und ich schicke das jetzt mal Richtung Bank. Die Wahrscheinlichkeit, dass das dort erstmal aufpoppt als große Transaktion, die ein großes Fragezeichen hat, außer du bist jetzt total wohlhabend und hast andauernd diese Art von Transaktionen in der Höhe, dann ist das was anderes. Sollte das nicht der Fall sein, macht es Sinn, sprecht mit eurer Bank vorher, habt einen ganz klaren Plan, habt einen ganz klaren Nachweis, dann gibt's auch keine Komplikation. Aber ich habe schon so oft gehört und gesehen, dass genau das letzte Missing Piece ist, wo sie gesagt haben, ja, ich habe doch alles und ich habe das jetzt zur Bank geschickt. Ja, sprecht vorher mit der Bank, wirklich, geht in den Austausch. Und da muss man fairerweise sagen, dass es wirklich einfacher ist, mit der mit Banken, wo wirklich Ansprechpartner da sind, also teilweise auch lokale Banken, teils einfacher sein kann als mit Online-Banken, wo du nicht so den direkten Draht hast. Das ist so ein bisschen fallabhängig, aber das ist so die Erfahrung, die ich dort in den letzten Jahren gemacht habe. Genau.
Wichtiger Aspekt, den du angesprochen hast. Für Banken sind einfach Kryptobesitzer Risikokunden. Und dieser Kryptospace, das ist ein Blindspot für die. Genau. Gell? Und wenn man das nicht irgendwie deklarieren oder erklären kann, dann wird es wirklich extrem schwierig. Also du hast vollkommen recht. Also Kommunikation, immer total. Ganz wichtig auch.
Ja, total. Wie immer und überall im Leben, ja, aber meistens ist es dann eine Nachlässigkeit oder eine Faulheit, das dann nicht zu machen. Oder man hat es einfach nicht auf dem Schirm, Unwissenheit an der Stelle, ja. Ist ja auch total fein. Aber deswegen seid ihr hier, deswegen hört ihr den Kryptonews Podcast, damit ihr gerade solche Sachen, die uns aus den letzten Jahren unsere Erfahrung gezeigt haben, was es alles für Fallstricke und Fehler geben kann, die wir nicht alle selber gemacht haben, glücklicherweise, sondern teilweise einfach Mandanten, die wir betreut haben. Und das sind aber gerade das Wissen, was wir hier gerne mit euch teilen möchten. Insofern, ja, erstmal vielen, vielen Dank, lieber Albert. Albert, wir sehen uns ja auch im Crypto-Nerds-Kontext nochmal wieder und auch im Kontext des Scams. Also für alle diejenigen, die jetzt hier zugehört haben. Ich bin gerade dabei, mit dem Albert Quenberger und dem Sally Altuntas von Chainalysis, ist ein ehemaliger BKA-Beamter, der lange Zeit im Bereich Cybercrime gearbeitet hat. Mit den beiden bin ich gerade dabei, einen Anti-Scam-Kurs, so nennen wir ihn gerade. Das wird eine Art Krypto-Betrugspräventionskurs, wo wir die eingängigsten Scam-Taktiken mal vorstellen, wo wir einfach wirklich sensibilisieren wollen, wo wir einfach darauf hinweisen möchten und damit helfen möchten, dass so wenig wie möglich Menschen bestenfalls in naher Zukunft gescammt werden. Ja, da sind wir gerade dabei, das Ganze zusammenzubasteln. Wir können noch nicht ganz genau sagen, wann es online geht. Wunsch wäre im September, kann auch noch Oktober werden. Ja, deswegen möchte ich da jetzt keine Erwartungshaltung schüren, die wir hinten raus vielleicht nicht halten können. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, wir haben schon einen Link zur Warteliste und wenn ihr euch dort eintragt, bekommt ihr 20% auf den Kurs, den es dann bald gibt. Ich werde das einmal hier in den Shownotes auch verlinken, genauso wie die ganzen Kontaktdaten zum Albert und falls ihr da noch Fragen habt, könnt ihr den Albert sehr, sehr gerne anschreiben. Wie ihr gehört habt, sein Kontaktformular funktioniert ja, wie im Falle von David. Insofern schreibt ihm da gerne an und schreibt euch gerne in die Warteliste und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr vielleicht auch Fälle habt, die wir hier einfach mal durchsprechen sollten mit einem Experten, lasst uns das gerne wissen, schreibt uns an info@cryptonerds.com. Ich freue mich da immer auf Ideen, Hinweise und Vorschläge und an der Stelle erstmal ganz, ganz lieben Dank, Albert, für den kurzen Einblick in diesen wirklich absurden und riesigen Fall, ja. Vielleicht können wir da irgendwann nochmal ein Update in einem halben Jahr machen. Ich denke, die Mühlen mahlen da nicht so schnell, dass wir da in 3 Monaten was machen können, sondern wahrscheinlich erstmal in 6 bis 12 Monaten. Aber halt mich da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wir sind ja connected. Und an alle da draußen, folgt gerne mal dem Albert und AQ Forensics. Ihr seid hauptsächlich, glaube ich, auf LinkedIn aktiv, wenn ich das richtig weiß. Genau. Und wie gesagt, wenn euch der Podcast gefallen hat und euch hilft, abonniert ihn gerne und lasst eine Bewertung da. Und in diesem Sinne sage ich ganz, ganz vielen Dank, dass du da warst. Du wirst höchstwahrscheinlich zu dem einen oder anderen Scam-Fall in nächster Zeit auch mal wieder was sagen. Und wir freuen uns und ich wünsche dir eine schöne Woche. Alles Gute.
Ja, vielen herzlichen Dank nochmal
und sehr gerne.
Bis bald.
Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.